ist Ihr täglicher Begleiter und Ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist Ihre Schmerzenssache.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Es sind schon wieder 2 Wochen um und das heißt, wir haben hier schon wieder eine neue Aufnahme der Schmerzenssache. Und heute habe ich nicht die Lisa am anderen Ende der Leitung, sondern den Bernd. Hallo Bernd.
Hallo, guten Morgen Jürgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Ich bin sehr gespannt auf das, was wir heute vorhaben. Und anstatt dich vorzustellen, habe ich mir gedacht, steige ich sofort mit der ersten provokanten Frage ein. Bernd, warum ist das Bild, dass man von einem Hypnotiseur hat, ja, dass so ein Mann auf der Bühne ist, der Menschen in Hühner verwandelt. Warum ist das Mumpitz?
Ja, es ist ja gar nicht mal so Mumpitz, es ist aber lediglich nur der erste Eindruck und der erste Berührungspunkt, den die meisten Leute mit der Hypnose haben. Wenn sie allerdings wüssten, was Hypnose tatsächlich ist, nämlich ein völlig natürlicher Zustand, den jeder von uns durchaus mehrmals täglich ganz von selbst einnimmt, dann gerät dieses Weltbild schon mal sehr schnell ins Wanken. Von dem her bin ich sehr dankbar, dass ich da auch mal ein bisschen was drüber erzählen kann, was denn Hypnose tatsächlich ist. Und wie ich zum Beispiel als Hypnotherapeut und auch sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen im Alltag damit arbeiten.
Dann beschreib doch diesen Zustand mal ein bisschen. Wenn du sagst, das ist ein natürlicher Zustand, den wir sowieso jeden Tag fühlen, nehme ich an, du willst so ein bisschen auf den Schlaf hinaus, oder?
Das ist nämlich auch schon mal so ein Vorurteil. Hypnose ist nicht Schlaf. Und zwar, wenn wir jetzt dann beispielsweise mal ein EEG an unsere Köpfe anschließen würden, dann würden wir jetzt hier so im Wachzustand, wie wir miteinander unterhalten, überwiegend Beta-Wellenfrequenzen verzeichnen. Und wenn das Gehirn dann mal ein bisschen runterkommt von der Aktivität und mal so einen Gang runterschaltet in den Alpha-Wellenbereich, dann müssen da die Augen noch gar nicht mal zu sein. Aber sobald du die Augen zu hast, wird sich dieser Alpha-Wellenbereich ganz von selbst einstellen. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass es wirklich so wie so ein Klick ist, wo das Gehirn so einen Schritt zurück macht und das innere Erleben kommt mehr an die Oberfläche und das äußere Erleben tritt mehr so an den Rand. Also ein vergleichbarer Zustand ist es Tagträumen. Und wenn ich jetzt da mal so an meinen eigenen Tag denke, wenn ich morgens noch so fast schlafwandlerisch unterwegs bin, dann sitze ich am Frühstückstisch, brüte so über meiner Kaffeetasse, starre aus dem Fenster und hänge so gedankenverloren einfach dem Moment nach. Dann gucke ich das nächste Mal auf die Uhr und sind 10, 15 Minuten vorbei, wo ich mich überhaupt nicht dran erinnern kann, irgendwas gemacht zu haben, aber ich war ja wach. Und das ist bereits ein Zustand, dem der Hypnose sehr ähnlich ist. Also wir gehen da in den tiefen Alpha-Wellenbereich. Wenn wir dann noch ein bisschen tiefer gehen, in den Theta-Wellenbereich, das ist dann so das Hin- und Herdämmern, noch nicht ganz da, aber auch nicht wirklich weggetreten, so die Start- oder Shutdown-Phase des Gehirns, wenn es anfängt, wach zu werden. Und wenn wir dann noch mal tiefer gehen in den Delta-Wellenbereich, dann sind wir in der Tiefschlafphase. Das heißt, da kommen wir mit Hypnose aber gar nicht hin, weil dann auch eine Kommunikation zwischen Hypnotiseur und Hypnotisant gar nicht mehr möglich wäre, dies aber gelegentlich mal braucht. Und das sind Zustände, die kennt jeder bereits von sich.
Wenn du jetzt sagst, wir sind sowieso regelmäßig in diesem Zustand, und ich meine, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, so diese Tagträumerei. Was macht denn der Körper in solchen Momenten? Also mit Alpha-Wellen und Theta-Wellen, da kann ich mir jetzt sehr wenig drunter vorstellen. Hast du da irgendwie ein Bild, das ich besser verstehe? Oder hast du da ein Beispiel, was mein Körper macht?
Dein Körper macht Folgendes. Also du hast ja unterschiedliche Erregungszustände des Gehirns beispielsweise. Und wenn wir jetzt mit dem totalen Wachbewusstsein unterwegs sind, dann ist unser Aufnehmen und Wahrnehmen relativ breit, aber auch begrenzt, sage ich jetzt mal. Also ich vergleiche es immer so, wie wenn du mit einer Taschenlampe auf dem Feldweg unterwegs bist. Der Strahl der Taschenlampe ist breit, aber kurz und beleuchtet nur das, was um dich herum vorgeht. Und wenn du dann jetzt in diese Hypnose hineingehst, ist es wie wenn wir da an der Blende von der Taschenlampe schrauben. Der Strahl wird schmäler, aber auch heller und weiter. Das heißt, wir blicken dann mehr in die Tiefe. Und vom körperlichen Empfinden ist es her so, gerade wenn wir jetzt hier ums Thema Schmerz und so weiter reden, du merkst bereits beim Betreten dieses Zustands, wie Schmerzsymptome zurückgehen. Einfach nur, weil du die Frequenz des Gehirns veränderst. Und das ist eine Stellschraube, die wir hier auch nutzen.
Es ist aber dann ja eigentlich gar nicht so, also Tagträumerei, da denke ich mir so, da habe ich eigentlich gar keinen klaren Gedanken, da bin ich so ein bisschen weggedriftet. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist es eigentlich ja ein viel fokussierterer Zustand, als ich sonst vielleicht üblicherweise habe am Tag, oder?
Richtig, genau das ist es nämlich, weil allein dank deiner Konzentration kannst du das auch schon steuern und auch wirklich bewusst herbeiführen. Und es ist sozusagen eher eine Verschiebung oder Verlagerung des Bewusstseins durch geänderte Fokussierung und Konzentration.
Ist Hypnose gefährlich? Nee, das ist falsch formuliert. Kann Hypnose gefährlich sein?
Also die Hypnose ist, wenn man es mal so betrachtet, bei richtiger Anwendung wohl das einzige Therapeutikum, was absolut nebenwirkungsfrei ist. Man sollte natürlich im Vorfeld abklären, ob es denn irgendwelche neurologischen Angelegenheiten gibt, die einer Hypnose widersprechen. Das müsste man dann aber mit einem zuständigen Arzt, Neurologen oder Psychologen klären. Beispielsweise, wenn es jetzt um Anfallsleiden oder irgend sowas geht, was sich durch so eine Verlagerung des Bewusstseins dann irgendwelche Anfälle oder sowas auslösen könnte. Für den normalen Menschen ist es allerdings bedenkenlos anwendbar.
Du sagst bei richtiger Anwendung, das ist jetzt so eine kleine Fußnote. Jetzt mal, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, dass viele ja Vorbehalte haben gegenüber Hypnose, die vielleicht auch gar nicht so, durch Wissen, das ist mehr so ein Gefühl. Ja, man weiß nicht genau, was da passiert, man kann sich es vielleicht nicht vorstellen und man hat da irgendwie so ein bisschen Angst vor. Was wäre denn, wenn jetzt einer das nicht sachgemäß anwendet? Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann?
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ihn in einen traumatischen Zustand zurückführe und ihn retraumatisiere und drin belasse.
Das klingt jetzt aber dann schon fies.
Es ist fies, weil dann ist genau der Schmerz, diese schmerzhafte Situation emotionaler Art, einfach wieder präsent. Und ich habe sozusagen wieder schlafende Hunde geweckt, die ich eigentlich hätte beseitigen wollen. Und das ist ein unsachgemäßer Umgang. Das passiert leider Gottes auch häufiger, als man denkt. Und ich habe damit zu tun, sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch, dass halt jemand mit einer sehr, sehr schlechten Hypnose-Erfahrung zu mir kommt und sagt, pass auf, ich war da schon mal und danach war es viel schlimmer als vorher. Und dann ist es meist genau so geschehen, wie ich gerade gesagt habe, nämlich, dass man versucht hat, irgendwie ein Trauma aus der Vergangenheit zu beheben, allerdings nur das Trauma wieder aufgerissen hat, im Prinzip wie eine Wunde, die du wieder aufmachst und dann nicht sanierst.
Das heißt also, schlussfolge ich daraus jetzt Vertrauen zwischen, sagt man da Patient, sagt man Klient, weiß ich gar nicht, Therapeut und der Person, die hypnotisiert wird, ist somit das Wichtigste.
Das ist das A und O, das ist das absolute Fundament und auch das Rückgrat, was den ganzen Prozess prägt und trägt und auch beeinflusst. Und wenn jetzt hier kein Vertrauensverhältnis oder bei uns sagt man da Rapport zwischen Therapeut und Klient besteht, dann könnte ich der weltbeste Hypnotiseur sein, der ich nicht bin, da will ich natürlich auch noch wieder zusagen, und du würdest bei mir nicht in Hypnose gehen. Stellst dir beispielsweise mal so vor, wenn ich jetzt, okay, wenn wir miteinander tanzen würden, gäbe es vielleicht ein komisches Bild, aber benutzen wir es für einen Moment einfach mal. Wenn ich jetzt zu dir sage, Jürgen, hast du Lust mit mir zu tanzen? Dann wirst du dich nur dann von deinem Sitz bewegen, wenn du dir denkst, ach ja, der ist ja zumindest ein bisschen sympathisch, kann ich mir vorstellen. Aber wenn du dir denkst, oh nee, mit dem Bären vergiss es, bleibe ich mal schön sitzen. Und dann kommt's überhaupt nicht dazu. Und dann kann ich hier einen Affentanz aufführen, wie ich will. Ich kann dir Suggestionen geben, wie ich will. Ich kann dich reinführen, wie ich will. Und du bleibst schön sitzen, wo du bist, weil du einfach keine Lust hast, mir zu folgen. Wenn du aber sagst, gut, ich möchte jetzt hier mit dem Bären tanzen oder von ihm hypnotisiert werden, dann hast du ja bereits die Entscheidung getroffen, es auch zu tun. Und für die Dauer dieses Tanzes oder dieser Hypnose dann, wirst du dich meiner Führung anvertrauen.
Okay, also das heißt, ich kann mich der Hypnose verwehren, wenn ich da eigentlich gar nicht bereit dazu bin aus irgendeinem Grund oder wenn ich der Person nicht vertraue, wenn ich nicht will, man kann mich nicht gegen meinen Willen hypnotisieren, aber ich muss dann schon ich muss dann schon bereit sein, die Kontrolle abzugeben.
Absolut. Und genau das ist nämlich auch der Punkt, weil viele haben natürlich auch den Eindruck, dass die Hypnose ein Kampf der Geister um die Vorherrschaft ist, was es nicht ist. Also ich unterwerfe hier niemandem meiner Kontrolle, weil mal pragmatisch gesehen, Jürgen, wenn es denn so wäre, dass ich allein mit Hypnose die ganze Welt meinem Willen unterwerfe, dann ist ja jeder blöd, der nicht Hypnose lernt, oder?
Ja, würde ich sagen.
Weil genau, dann wird unser aller Leben irgendwie anders und auch einfacher, weil dann gehe ich zum Bäcker und sage so wie mit einem Jedi-Mind-Trick, du möchtest mir jetzt zwei Brötchen geben und dann gehe ich wieder. Nee, also so ist es natürlich nicht, sondern die Bereitwilligkeit und auch die Entscheidung, sich in Hypnose führen lassen zu wollen, die trifft jeder Klient für sich selbst natürlich im Vorfeld. Und dann weiß er allerdings auch, dass er sich für die Dauer dieser Sitzung meiner Führung anvertraut. Und ja, er gibt für diese Sitzung vorübergehend einen Teil seiner Kontrolle ab. einfach weil er den Weg nicht so gut kennt, den wir miteinander gehen wie ich und darauf vertraut, dass ich ihn schon richtig führen werde.
Aber genau, an der Stelle muss ich jetzt auch mal jedem sagen, der da vielleicht Vorbehalte hat, ne, oder der sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, jemanden wirklich so in meinen Kopf und in mein Bewusstsein und sicherlich auch in mein Unterbewusstsein zu lassen. Aber da muss man sich vielleicht mal vorstellen, wie leichtfertig man sich unter Umständen in eine Narkose begibt, ja. Also vielleicht, sei es beim Zahnarzt oder sei es im Krankenhaus, so eine Vollnarkose ist eigentlich ja noch ein viel, viel größerer Kontrollverlust, als es eine Hypnose eigentlich sein kann.
Ganz genau so ist es, weil in Narkose, da stehst du nämlich unter dem Einfluss eines Medikaments und bist währenddessen dann einfach auf Gedeih und Verderb deinem Umfeld ausgeliefert, hoffst, dass die schon das Richtige tun werden und dann musst du auch darauf warten, bis diese Wirkung wieder abklingt. Und das ist auch so eine Formulierungssache, nämlich, dass du nicht unter Hypnose bist, sondern in Hypnose. Wie gesagt, es ist ein Zustand, den du betrittst und auch wieder verlassen kannst, wenn du es willst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dich in Hypnose führe und dann irgendwelche Geheimnisse aus dir rauslocken will, die vorher so nicht besprochen waren, zum Beispiel, wenn ich dir sage, ja, wie war jetzt hier gleich nochmal die PIN-Nummer deiner EC-Karte, dann wird der Schutzmechanismus des Unterbewussten schon aktiv, so der Wachhund im Keller, wie ich immer dazu sage, der spitzt dann die Ohren und denkt sich, hoppla, was war denn das? Da muss ich mal genauer zuhören und dann wirst du aus diesem Zustand immer mehr ins Wachbewusstsein zurückkehren, einfach weil du weißt, das war so nicht besprochen, was will der denn jetzt da gerade von mir haben? Und dann würdest du allein durch diese Provokation ganz von selbst aus der Hypnose schon wieder zurückkehren. Was ich damit sagen will, ist, selbst in Hypnose ist es mir nicht möglich, dir das zu entlocken, was du geheim halten willst. Und genauso kann ich dich auch zu nichts bringen, was deinem Wesen, deiner Natur oder deiner Art oder deiner Überzeugung widerspricht. Also jetzt hier mal einen Mörder aus jedem zu machen, ist ausgeschlossen, es sei denn, er wäre bereits im Wachbewusstsein dazu in der Lage und auch bereit gewesen. Dann frage ich mich aber, ob ich überhaupt mit dem hätte zusammenarbeiten wollen.
Ja, also meine körpereigenen Schutzfunktionen bleiben also auch in Hypnose aktiv. Aber wie kann ich denn dann überhaupt vielleicht so innere Barrieren brechen oder überwinden? Also ich hänge ja oft in irgendwelchen Mustern fest, die dann zu Problemen führen und in meinem Fall jetzt vielleicht Schmerzen. Und deswegen begebe ich mich ja überhaupt in deine Behandlung. Aber wenn ich jetzt sage, okay, mein Körper lässt sich eigentlich gar nicht so ohne weiteres von was anderem überzeugen, als er gewohnt ist. Wie genau muss ich mir denn dann die Arbeit damit vorstellen?
Ja, so wie wir schon gesagt haben, du kennst den Zustand der Hypnose ja bereits. Ja. Du weißt bloß nicht, dass es schon Hypnose war. Also wenn ich dich da dann reinführe, dann wird sich das für dich wie zu Hause anfühlen. Also sehr angenehm, sehr entspannend. Und was wir da dann machen, ist, dass das Wachbewusstsein, der rationale Verstand und auch der kritische Faktor einfach mal ein bisschen beiseite geschoben wird und das innere Erleben immer mehr an die Oberfläche tritt. Und ich arbeite immer sehr gern mit den Körpersymptomen, indem ich jetzt zum Beispiel dir ein Bild eingebe, was eine traumatische Situation oder irgend sowas war. Und wenn es für dich noch relevant ist, dann wird der Körper Symptome produzieren. Sei es jetzt Herzrasen, die Atemfrequenz steigt, du hast so ein Grummeln im Bauch oder was auch immer. Und mit diesem Gefühl arbeiten wir dann. Wenn wir dann nämlich jetzt das Trauma entfernt haben, ist das auch deine Kontrollmöglichkeit zu sagen, ist der Stachel gezogen oder nicht? Nämlich stellst du fest, dass der Körper noch Symptome produziert oder nicht mehr. Und dann haben wir es gelöst. Und bei den Schmerzpatienten oder auch wenn ich jetzt mit körperlichen Anliegen arbeite, gehe ich mit den Klienten so weit rein und sage, okay, wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst, wie sieht diese Erkrankung denn aus? Machen wir einfach mal eine Körperreise miteinander. Stell dir mal vor, du bist so ein Blutkörperchen, was durch den Kreislauf strömt und dann kommst du an dem Ort deiner Erkrankung an. Wie sieht's denn aus? Und dann produziert jeder Mensch ganz individuelle Bilder, mit denen ich dann auch in der Situation mit denen arbeite. Und mein Ansinnen ist es mal, hinter die Krankheit zu blicken. Liegt da denn noch irgendwas drin, was vielleicht unentdeckt und ungelöst ist? Und das werde ich dann mit denen bearbeiten.
Sind diese Bilder, ist das so die Sprache des Körpers? Funktioniert so unser Unterbewusstsein?
Die Sprache des Körpers nein, des Unterbewusstseins ja.
Okay. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir waren jetzt schon sehr konkret bei Schmerzen, welche Arten von Leiden oder Problemen oder Verhalten, das muss ja gar nicht immer was sein, das wirklich klassisch als Problem vielleicht gelabelt werden muss, aber was kann ich denn mit Hypnose besonders gut bearbeiten und wo sind vielleicht die Grenzen?
Ja, entscheidend ist natürlich erstmal nicht alles ist gleichzeitig ein Problem. Meistens ist es so, dass die Menschen irgendwas in ihrem Leben feststellen, was sie einfach stört, aber was jetzt nicht unbedingt auch gleich einen Krankheitswert hat. Nehmen wir mal das Beispiel Trigger. Immer wenn jemand das und das sagt, löst es bei mir das und das aus. Mhm. Und das ist so ein, ja, eine Alltagssituation, sagen wir einfach mal. Bloß nicht für jeden ist es ein Problem. Oder derjenige, der dann zu mir kommt und sagt, mich stört's einfach so dermaßen, ich weiß nicht, wo der Auslöser damit ist und ich will das einfach weghaben. Dann gehe ich mit dem über seinen Trigger in das Körpersymptom rein und lass uns dann vom Unterbewusstsein dahin zurückführen, wo wir den Auslöser dafür finden. Und diese Situation, vielleicht sind da ja irgendwelche Leute oder sowas dran beteiligt, die lasse ich den Klienten dann selbst klären, in seinen Gedanken, aber mit seinen Worten. Und dann ist er sozusagen auch mein Dolmetscher für das, was gerade auf der inneren Bühne abläuft. Weil wenn er sich jetzt da mit irgendwelchen beteiligten Personen unterhält, die kriege ich natürlich nicht mit, weil es in Anführungsstrichen nur in seinem Kopf stattfindet. Aber weil wir eben in Hypnose sind, wo das emotionale Erleben so stark gefordert ist, ist es für ihn in der Situation real. Also wird auch die Lösung und Klärung dieser Situation für ihn real sein.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen, oder das verstehe ich, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Also wenn man so an so Trigger arbeitet oder vielleicht auch an Problemen, die überwiegend vielleicht psychischer Natur sind, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch mit der Erfahrung, die ich ja schon gemacht habe mit Hypnose, das glaube ich tatsächlich, dass es gut funktioniert. Wo ich noch nicht ganz, also ich will nicht sagen, ich glaube nicht dran, aber wo ich einfach mir das noch schwer vorstellen kann, ist der Umgang mit Schmerzen. Kann ich mit der Hypnose, arbeite ich da eher an dem Schmerzempfinden selbst oder arbeite ich eigentlich eher am Umgang damit?
Ja, sowohl als auch. Also da gibt es mehrere Herangehensweisen. Und gerade was jetzt das Thema Schmerz betrifft, ist es, glaube ich, so nach meinem Empfinden eines der ältesten und auch längsten Themen, die man angefangen hat, mit Hypnose zu bearbeiten. Weil es ist ein Phänomen der hypnotischen Trance, das bereits durch Betreten dieses Zustands eine Analgesie, also Schmerzfreiheit, im Körper eintritt. Einfach aus dem Grund, weil sich das Bewusstsein schon verlagert. Und du weißt es selbst, wenn du wach bist und Schmerzen hast, kannst du schlecht einschlafen, aber wenn du schläfst, hast du keine Schmerzen.
In der Regel, genau. Also
muss da irgendwie was stattfinden. Und das ist genauso diese Verlagerung des Bewusstseins, die wir hier uns einerseits zu eigen machen. Und dann kommt es wirklich ganz darauf an, was du erreichen möchtest. Da gibt's ein Beispiel von dem Herrn Dr. S. Dale. Das ist ein Arzt gewesen im frühen 19. Jahrhundert in den USA, der nur mit Hypnose Amputationen und ganze OPs durchgeführt hat, völlig schmerzfrei und auch bei deutlich besserem Heilungsverlauf als bei Zeitgenossen.
Naja gut, weil da natürlich die üblichen Nebenwirkungen von Narkotika dann wegfallen. Ne? Also ich meine, oft ist ja bei einer Operation gar nicht die Operation selbst das, was Schwierigkeiten verursacht, sondern eigentlich die Narkose.
Unter anderem auch, ja. Und in den USA wird es auch häufiger benutzt als jetzt bei uns beispielsweise, nämlich wenn es um Zahnbehandlungen und so weiter geht. Also da ist fast jeder zweite oder dritte Zahnarzt, sage ich jetzt einfach mal, in Hypnose ausgebildet, einfach weil die Leute das auch gern möchten und für so eine Zahn-OP sich nicht unbedingt immer gleich unter Vollnarkose oder Lachgas oder was auch immer, das man da drüben benutzt, versetzen lassen wollen, eben weil es, wie du schon gesagt hast, auch Nebenwirkungen haben kann.
Das ist ja, auf die Idee bin ich überhaupt noch nicht gekommen, aber das ist ja eigentlich eine fantastische Idee. Ich meine, fast jeder hat wahrscheinlich so zumindest ein Missgefühl gegenüber Zahnärzten oder Zahnbehandlung. Damit mal zu arbeiten, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das würde ich, glaube ich, auch gerne mal ausprobieren.
Also beim Zahnarzt kommen natürlich auch noch andere Sachen mit dazu, nämlich so diese Ohnmachtssituation, wenn du da so auf dem Stuhl liegst und der dir in den Hals kriecht. Das triggert bei vielen Leuten einfach schon mal so das Gefühl des Ausgeliefertseins. Die sind von Kopf bis Fuß verkrampft, stehen unter Stress, fokussieren sich bloß auf das, was als nächstes wehtun kann. Und dann sind wir wieder bei der Aufmerksamkeit. Wenn du den Schmerz spüren willst, dann kommt er auch. Einfach, weil du den selbst hervorrufst. Und da ist dann nämlich auch so der Verbinder zwischen dem seelischen und dem körperlichen Erleben einfach unser Nervensystem. Und das funktioniert in beide Seiten. Also wir können jetzt mit dem Nervensystem arbeiten, um irgendwelche körperlichen Symptome hervorzurufen. Stichwort wäre jetzt hier Psychosomatik, jetzt habe ich es gefunden. Oder natürlich auch andersherum, dass sich die körperlichen Eindrücke auf unser seelisches Leben auswirken. Tut es irgendwo weh, und zwar dauerhaft, wird sich's auf die Stimmung auswirken. Und es wird so sein, solange wir diesen Körper benutzen. Weil so lange hängen nämlich Körper und Geist untrennbar zusammen. Und der Verbinder davon sind die Nerven.
Ja, gerade den letzten Part, den kann ich gut unterschreiben, ja. Genau. Warum bezahlt die Krankenkasse das üblicherweise nicht?
Wahrscheinlich aus dem Grund, weil hinter der Hypnose keine genormte Ausbildung steht. Das heißt, es lässt sich nicht garantieren, dass der Hypnotiseur, zu dem du gehst, auch wirklich die richtigen, fundierten und notwendigen Kenntnisse hat. Und das ist einerseits gut, andererseits auch nicht so gut. Also ich würde es mir schon auch wünschen, dass es irgendwie eine verbindliche, wie soll ich es denn jetzt sagen, Qualitätsmerkmal oder irgend sowas gäbe, einfach, dass der Klient auch weiß, hier beim Richtigen zu sein. Weil momentan sieht es einfach so aus, jeder, der ein Buch über Hypnose gelesen hat, der darf sich auch Hypnotiseur nennen, weil der Beruf einfach nicht geschützt ist.
Ja, aber wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, ne, was Krankenkassen gerade so im Bereich Homöopathie vielleicht bezahlen, frage ich mich schon ernsthaft, ne, dass so Dinge, die ja, also ich habe jetzt auch ein bisschen nachgelesen und es fällt ja schon in dem Bereich wissenschaftlich komplett anerkannt, Hypnose, dass da dann Krankenkassen sagen, nee, machen wir nicht.
Also ich könnte dir jetzt hier auch vom Fleck weg diverse Studien und so weiter nennen, wo die klinische Wirksamkeit bereits seit Jahren bestätigt ist. Ich glaube jetzt auch weniger, dass es wirklich an der Methode an sich liegt, sondern an den Anwendern. Und da steht natürlich auch der Patienten- und Klientenschutz im Vordergrund und das muss man auch einfach verstehen. Und einer, der jetzt da ein bisschen böse reden will, der wird sagen, das wäre das erste Mal, dass die Krankenkassen irgendwas zahlen, was auch was bringt.
Ja, aber ich meine, da gibt es ja sicherlich auch Zwischenwege, die man vielleicht finden kann, ne? Wenn es keine gemeinverbindliche Ausbildung gibt, dann kann man ja vielleicht als Krankenkasse mit einer ausgewählten Anzahl an Therapeuten irgendwie vielleicht arbeiten, ja, die man einfach mal auf Herz und Nieren prüft, sagt, okay, funktioniert, der ist seriös, das bezahlen wir, und bei jemandem, den wir nicht geprüft haben, zahlen wir es nicht. Also sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Das wäre auch für mich vorstellbar, aber das ist eine Entscheidung, die nicht an meinem Schreibtisch
liegt. Nee, du, wird. Klar, aber das, ja, da in Richtung Krankenkasse, da, ja, wäre vielleicht auch mal ein eigenes Thema. Wenn ich mich jetzt entscheide, zu einem Hypnotiseur zu gehen oder zu einer Hypnotiseurin, oder heißt es Hypnotiseuse?
Weiß ich gar nicht. Hypnotiseurin würde ich jetzt mal sagen.
Was passiert dann? Also kannst du mich mal so durch die einzelnen Schritte führen? Was passiert dann konkret? So von vielleicht Vorgespräch bis hin zu Abschluss der Therapie, wenn es denn überhaupt einen Abschluss gibt?
Ja, sehr gerne. Also wenn man sich jetzt entscheidet, sich in Hypnose führen lassen zu wollen, gebe ich jetzt einfach mal ein paar allgemeine Qualitätsmerkmale, die ich für wichtig halte, wo man auch einfach darauf achten sollte. Erstens mal, also ist derjenige mir denn sympathisch? Weil wenn nicht ein gewisses Maß an Sympathie da ist, wie gesagt, dann könnte der beste Hypnotiseur sein und es würde mir in dem Moment überhaupt nichts bringen. Das ist schon mal ein wesentliches Kriterium, nämlich der Nasenfaktor. Der zweite ist die Professionalität. Und diese beiden Sachen, die kriegst du nur auf eine Art raus, nämlich indem du erstmal mit dem oder derjenigen sprichst. Und vertrau da auch einfach auf dein Bauchgefühl. Hast du ein gutes Gefühl, dahin zu gehen? Oder ist da noch irgendwie so ein Bauchkrummeln und so weiter? Irgendwas, wo du jetzt vielleicht nicht dran festmachen kannst? Dann lass es. Dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Dann gute Hypnotiseure werden sehr viel Zeit in ein umfassendes Vorgespräch verwenden. Also entweder in Form von Videos oder MP3s, die du dir vorher anschaust, und natürlich auch im persönlichen Gespräch, weil dieses Vorgespräch ist eine Investition direkt in den Sitzungserfolg. Je mehr du weißt, desto besser ist es für dich, desto ein ruhigeres Gefühl wirst du haben. Und ich schreibe es meinen Klienten immer so, das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn ich dich jetzt mit verbundenen Augen durch einen dir unbekannten Raum führe. Selbst wenn du mir vertraust, werden deine Schritte vorsichtig und zögerlich sein, einfach weil du nicht weißt, was passiert. Aber wenn ich jetzt zu dir sage, Jürgen, pass auf, wenn wir jetzt gleich losgehen, geht's drei Schritte geradeaus, dann drehen wir uns ein bisschen nach links, dann zwei Stufen nach unten, dann über leicht uneben Boden und so weiter und so weiter. Und du merkst beim Losgehen dann, hey, das ist ja tatsächlich so, wie er gesagt hat, dann werden deine Schritte sicherer, schneller und mir gelingt die Führung auch leichter, dich dahin zu führen, wo du hin willst. Das heißt also, die Praxis sieht so aus: Infogespräch vereinbaren, reden, worum es geht, dann auch das Vorgespräch führen und Termine vereinbaren. Ein guter Therapeut wird dir auch nie sagen, wir brauchen mindestens so und so viele Sitzungen oder nach der ersten Sitzung ist das und das erreicht, weil das ist eine Garantie, die kann keiner geben. Und das ist auch eben so das innere Erleben, weil wenn wir jetzt hier mal so einen Stein ins Wasser schmeißen, wissen wir nicht, was der für Kreise zieht. Und wenn man da vor allem an diesen inneren Bildern arbeiten, kann es auch sein, meistens ist es so, dass auch zeitverzögert sich noch irgendwelche anderen Brocken lösen, die halt da irgendwie dazugehört haben. Meistens ist es auch so wie mit dem Zwiebelschalenprinzip, dass wir erstmal durch ein paar Schichten durch müssen, um an den eigentlichen Kern der Sache zu kommen. Und das ist bei jedem Menschen einfach unterschiedlich. Und auch die Eigenverantwortung des Klienten auf sich zu achten, weil der ist nämlich auch maßgeblich für den Erfolg dieser Arbeit mitverantwortlich, weil sich jetzt einfach so denken, ich gehe jetzt dahin und hänge mein Problem einfach mit dem Mantel an Garderobenhaken, liefere mich dann dem Hypnotiseur aus und der wird es schon machen. Das ist falsch. Das kann niemand garantieren.
Ja, ich verstehe schon auch, dass man das unmöglich vorhersagen kann, ne? Weil man ja am Moment des Therapiebeginns überhaupt noch nicht weiß, was da alles auftaucht. Aber gibt es dann trotzdem so ein definiertes Ende, dass man sagen kann, okay, jetzt haben wir eigentlich alles gelöst, das Verhalten ist beseitigt, oder ist das, muss ich mir das eher vorstellen wie Sport, wo ich ja auch konstant eigentlich am Ball bleiben muss, um ein gewisses Niveau zu halten? Also anders gefragt.
Ja, es kommt darauf an, möchtest du etwas loswerden oder möchtest du etwas erreichen? Also sind wir dann hier bei der Hypnotherapie oder beim Hypnocoaching? Beim Hypnocoaching, wo wir also im Jetzt starten und auf etwas in die Zukunft hinarbeiten, da macht es durchaus Sinn, vielleicht gelegentlich mal einen Refresher oder irgend sowas zu machen, kommt allerdings auch wieder ganz aufs Anliegen drauf an. Ich gebe meinen Klienten grundsätzlich die Möglichkeit zur Selbsthypnose mit, dass sie auch für sich zu Hause noch weiter an ihren Anliegen arbeiten können, auch wenn ich nicht dabei bin. Wenn wir dann jetzt therapeutisch arbeiten, das heißt also von jetzt in die Vergangenheit schauen und einen Knoten lösen, ja, wie oft willst du den denn noch aufmachen, wenn der offen ist? Dann ist das Thema vom Tisch.
Ja, genau. Aber ich meine jetzt, okay, bei dem, ja, wenn ich so an vergangene Trauma denke, wahrscheinlich sind die dann auch irgendwann mal verarbeitet. Aber Hypnose verwendet man ja zum Beispiel auch oft bei der Rauchentwöhnung. Und da frage ich mich jetzt einfach, gibt's die Gefahr oder besteht die Gefahr, dass ich einfach wieder in alte Muster zurückrutsche, wenn ich nicht irgendwie regelmäßig mal so ein Refresh mache? Oder ist das eigentlich, kann man das nicht sagen, ist das komplett individuell?
Nee, Raucherentwöhnung ist da ein sehr, sehr schönes Stichwort. Weil das kennt man vielleicht auch noch, dass man mal so in der Fußgängerzone gesehen hat, wo der Blitzhypnotiseur steht und zu den Leuten sagt, pass auf, hier 10 Minuten rauchfrei. Und dann sind sie erstmal überrumpelt und ja, okay, probiere ich mal. Und es funktioniert tatsächlich. Und dann fangen sie nach ein paar Wochen oder Monaten wieder an. Das lag aber nicht an der Hypnose, sondern an der Entscheidung desjenigen. Wenn nämlich deine Entscheidung, dein Problem loszuwerden, schon schwach ist und lasch, dann wird es auch dein Ergebnis sein. Aber wenn du jetzt sagst, ich will unbedingt mit dem Rauchen aufhören, ich schaff's bloß nicht, mich von diesem Zwang zu befreien, aber ich will es ein für alle Mal loswerden, dann wirst du das auch mit Hypnose schaffen. Und zwar dauerhaft. Weil wir dann nämlich auch diese unterbewussten Verbinder zu Gewohnheiten, zu Auslösesituationen und sonst irgendwas beheben. Und es entspricht ja deinem Wunsch, es zu tun. Also ich tue ja nichts gegen deinen Willen. Ich begleite dich und unterstütze dich ja nur dabei. Und wenn dein Wille stark genug ist, das Rauchen sein zu lassen, dann wirst du auch meine Hilfe dafür in Anspruch nehmen und dann wird auch deine Hypnose erfolgreich sein.
Ja, klingt eigentlich alles soweit plausibel. Wir haben ja jetzt auch schon, also wir haben ja jetzt schon ein bisschen Gespräch geführt und wir haben uns ja vor ein paar Wochen schon mal zusammen telefoniert und schon mal gesprochen. Also wir haben ja eigentlich schon so eine Kennenlerngespräch. Die Kennenlernphase ist ja schon vorbei. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist das, was du gesagt hast, über Sympathie das Problem, das ich mit meiner letzten Hypnosetherapie hatte. Also ohne, dass ich jetzt konkret den Finger drauf legen könnte, aber genau dieses Bauchkrummeln, das du beschreibst, hat mich dann am Ende wahrscheinlich dazu gebracht, da nicht mehr hinzugehen. Also, dass ich gefühlt habe, okay, ich muss mich überwinden, zu neuen Terminen irgendwie hinzufahren. Muss ich jetzt sagen, bei dir kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich mit dir sehr gut klarkomme. So, du bist mir vom Wesen her, von der Art her, bist du mir sympathisch. Das, was du sagst, hat für mich Hand und Fuß. Und deswegen haben wir ja auch besprochen, wir versuchen es mal mit so einer kleinen Live-Hypnose. Und jetzt weiß ich nicht, müssen wir da jetzt vielleicht einen Disclaimer loswerden oder was passiert jetzt, wenn du mich hypnotisierst und jemand anders dabei zuhört? Ist da irgendwie die Gefahr, dass jemand, ich weiß nicht, wenn er am Steuer vom Auto zuhört, dass er auch irgendwie sein eigentliches Tun aus den Augen verliert und abdriftet, oder müssen wir da irgendwas vorher noch als Warnung vorweg schicken?
Dann wären wir ja wieder beim Thema Übergriff, nämlich dass ich jemanden gegen seinen Willen in Hypnose führen kann. Wenn jetzt jemand zuhört, aber keinen Bock hat, dem einfach zu folgen, dann wird er auch nicht in Hypnose gehen. Wenn jemand aber sehr empfänglich ist dafür, dann kann es sein, dass er einfach bereitwillig folgen möchte. Und um diese Gefahr gleich mal vorauszunehmen, ja, Jürgen, hast du recht, wir sollten es einfach mal sagen. Also jeder, der jetzt möchte und auch kann, der darf dieser kurzen Einleitung sehr gerne folgen. Achte aber darauf, dass du während der Zeit ungestört bist und jetzt auch kein Auto fährst oder keine schweren Maschinen bedienst oder sonst irgendwas gerade tust, was deine Aufmerksamkeit braucht. Aber ansonsten ist es für jeden bedenkenlos machbar, weil wir gehen jetzt hier auch nicht so weit in die Tiefe, sondern machen nur mal eine kurze Einleitung, die der Entspannung dient. Und dann wirst du schon merken, was währenddessen passiert, nämlich wie leicht es dir gelingt, einfach aufgrund von deiner Vorstellung, von deiner Konzentration, deine Wahrnehmung und dein Bewusstsein zu verschieben.
Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, dass, ob sich sowas für einen Podcast so einfangen lässt, um auch den Leuten einfach so ein Gefühl dafür zu geben, weil wir hatten es ja jetzt schon, Hypnose ist mit ganz vielen Vorurteilen behaftet und eigentlich möchte ich damit ja auch gern ein bisschen aufräumen und selbst wenn mir das jetzt vielleicht nichts bringt, ich glaube an diese Therapieform, ich glaube, dass man damit viel erreichen kann und fühle mich da jetzt ein Stück weit verpflichtet, das auch so ein bisschen transparent zu machen. Also, ich habe alle Störfaktoren beseitigt, mein Handy ist auf Flugmodus, mein Computer hat, glaube ich, die Programme, die irgendwie trällern könnten, sind hoffentlich alle aus. Ich bin allein zu Hause, ich würde mich jetzt mal hinsetzen und dann wäre ich, glaube ich, soweit.
Genau, mach's dir einfach soweit mal bequem und wenn du soweit bist, dann sagst du mir Bescheid.
Also naja, liegen ist jetzt schwierig, aber ich habe zumindest einen bequemen Stuhl.
Nein, bequem sitzen reicht völlig aus.
Okay, also dann.
Und auch bloß noch mal ein paar Worte zu dem Stichpunkt, ob es denn jetzt über Podcast und so weiter funktioniert. Auch wenn du jetzt bei mir in der Praxis auf der Liege liegst, sobald du die Augen zu hast, hörst du mich nur noch. Das heißt, das tragende Medium wird so oder so nur meine Stimme sein. Und das funktioniert über Zoom beispielsweise, wenn ich jetzt mit Online-Kunden arbeite, genauso tadellos.
Das ist ein ziemlich guter Punkt. Ja, stimmt. Also gut, dann ich wäre jetzt soweit.
Okay, dann machen wir als erstes mal eine kleine Übung, Jürgen. Und zwar lass einfach den linken Arm mal ganz locker nach unten hängen. So, dass er wirklich schlaff ist oder keine Muskel oder sonst irgendwas bemüßt. Mhm. Und wenn der mal so richtig schlaff, locker, schwer und schlapp nach unten hängt, dann konzentriere dich einfach bloß mal auf deinen linken Arm. Und bloß durch deine Konzentration wird es dir jetzt gelingen, diesen Arm zu fühlen. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Ja.
Ja, okay. Der war vorher aber auch schon die ganze Zeit da, aber du hast ihn nicht gespürt, oder?
Mhm, genau.
Aber bloß weil ich dir jetzt gesagt habe, spür da mal hin, hast du ihn gespürt, stimmt's?
Mhm.
Okay, machen wir mal weiter. Konzentriere dich jetzt mal bitte auf deine Nase. Und zwar darauf, wie du mit jedem Aus- und Einatmen hier Luft einsaugst und wieder ausstößt. Kannst du das Strömen der Luft spüren in der Nase?
Ja.
Hättest du vorher auch schon gekonnt, ne?
Mhm.
Aber bloß weil ich es dir gesagt habe, hast du jetzt drauf geachtet. Und das ist genau das, was wir uns auch in Hypnose zunutze machen, nämlich, dass du meiner Anleitung folgst, deine Konzentration und deine Wahrnehmung zu verändern. Und wenn du jetzt bereit bist, dann können wir weitermachen.
Ja.
Okay, dann ich mach's dir jetzt mal vor und zwar werden wir jetzt erstmal ein paar konzentrierte Atemzüge nehmen. Du atmest tief durch die Nase ein. Hältst den Atem einen kleinen Augenblick an und atmest dann durch den Mund wieder aus und machst ebenfalls eine kleine Pause. Das machen wir insgesamt 3-mal und beim 3. Mal lässt du einfach während des Ausatmens ganz locker die Augen zufallen und atmest dann normal in deinem Rhythmus weiter, okay?
Okay.
Gut, also dann fangen wir mal an. Durch die Nase einatmen. Kleinen Moment anhalten. Und durch den Mund aus, genau. Nochmal das Ganze. Kleinen Moment Pause. Sehr schön. Und noch ein letztes Mal durch die Nase ein. Kleinen Moment Pause. Und jetzt beim Ausatmen ganz sanft die Augen zufallen lassen. Genau, und du atmest locker und entspannt weiter in deinem Rhythmus. Und du merkst jetzt auch schon allein durch die Atmung, die wir gemacht haben und das Augenschließen, wie dank deiner Konzentration der Körper immer lockerer wird und mehr zur Ruhe kommt, wie sich Puls, Blutdruck und Atmung immer mehr beruhigen. Genau. Und dann konzentriere dich jetzt mal weiter auf die feine Muskulatur deiner Augen. Und bloß weil du es willst, kannst du es steuern, dass sich diese Augen jetzt so weit entspannen, so komplett gelöst, gelockert und schwer sind, vollkommen glatt, dass sie ganz von selbst zubleiben wollen, solange du jetzt hier an dieser Entspannung festhalten möchtest. Und wenn du dann jetzt gleich das Gefühl hast, dass deine Augen so weit entspannt sind, dass sie von selbst gar nicht mehr aufgehen wollen, dann kannst du das mal für dich testen, indem du bloß mit den Augenbrauen zuckst, immer so kurz nach oben heben und du wirst dabei merken, wie die Augen geschlossen bleiben. Und weil ich es jetzt natürlich nicht sehen kann, Jürgen, musst du mir sagen, ob dieser Test erfolgreich war oder nicht.
Ja,
funktioniert. Okay, wunderbar. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Und diese Entspannung von deinen Augen, die kannst du jetzt ausweiten über den Rest deines Gesichts, über die Stirn- und Wangenpartie, über den Kiefer. Ja, Kiefermuskulatur, die darf sich jetzt auch mal richtig entspannen. Und wenn er da mal ein bisschen nach unten sinkt, ist das völlig okay, das sieht ja keiner. Und dann lass die Entspannung sich mal weiter ausbreiten, einfach über den Rest des Kopfes, über den Nacken und weiter über die Schultern. Ja, und jetzt spür jetzt mal hin, wie das sich anfühlt, wenn du die Schultern entspannst und wie sie nach unten sinken und immer schwerer werden dabei. Und wie du die vorher ganz unwillkürlich schon angespannt hast und jetzt bewusst lockern kannst, einfach weil du es willst. Und dann geht die Entspannung weiter über die Oberarme, Unterarme, Hände und bis in die Fingerspitzen. Genau. Und die Entspannung geht weiter über den kompletten Oberkörper, Bauch und Unterleib, über die Hüfte, Oberschenkel, Unterschenkel, Füße und bis in die Zehenspitzen. Einfach nur dank deiner Konzentration und deiner Vorstellungskraft hast du es jetzt ja schon geschafft, deinen Körper von Kopf bis Fuß komplett zu entspannen. Und jetzt konzentriere dich mal darauf, da wo der Körper Kontakt hat, zu dem Stuhl, wo du gerade drauf sitzt und wie die Füße vielleicht auf dem Boden aufliegen. Und bloß weil du dich darauf konzentrierst, kannst du diese Kontaktpunkte richtig intensiv fühlen. Und konzentriere dich mal weiter darauf, wie es sich anfühlt, wenn du jetzt mit jedem Ausatmen, mit jedem Herzschlag vielleicht ein kleines bisschen mehr einsinkst und dabei immer schwerer wirst. Und wie sicher du gestützt und getragen bist, solange du jetzt hier an dieser Entspannung festhalten willst. Und jetzt konzentriere dich mal weiter auf deinen linken Arm und produziere mal dieses Gefühl, wie sich so ein Arm anfühlt, wenn er tief und fest schläft. Kennst du ja das Gefühl, wie sich so ein eingeschlafenes Gliedmaß anfühlt? Vollkommen schwer, vollkommen schlaff, vollkommen locker, gelöst und entspannt. Genau so, das ist genau richtig. Und jetzt stell dir mal weiter vor, wie du diesen Arm so in einen Ofenhandschuh reinsteckst. Kennst du diese Dinger, ne, wo man so heißes Blech aus dem Ofen holt? So einen richtig dicken Ofenhandschuh und steck da die Hand mal rein. Und produziere jetzt dieses Gefühl mal, wie sich die Hand anfühlt, wenn sie in diesem Ofenhandschuh drin steckt. Und alles, was jetzt außenrum vor sich geht, das ist überhaupt, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ist vollkommen egal. Das kannst du absolut ausblenden. Und wenn du dieses Gefühl jetzt intensiviert hast, so, dass es absolut maximal ist, Jürgen, dann kneif dich jetzt mal mit der anderen Hand in den Handrücken. Und zwick da mal so richtig doll rein, so, dass es auch eine Kerbe vom Fingernagel hinterlässt. Du kriegst vielleicht mit, dass da irgendwie was passiert gerade, aber es ist dir völlig egal. Und wenn du das jetzt gerade gemacht hast, Dann nimm jetzt einfach nochmal ein paar tiefe Atemzüge, nimm die ganze Entspannung, die du jetzt für den Rest des Tages brauchst, mit nach oben. Einfach nochmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Und dann kannst du dich jetzt schon mal darauf vorbereiten, gleich den Weg zurückzugehen. Und ich zähle für dich und jeden, der gerade zuhört, einfach von 1 bis zur 10. Und mit jeder Zahl, die ich sage, kommst du um ein Zehntel des Weges zurück zum frischen, klaren Wachbewusstsein. Und bei der 10 bist du wieder vollkommen hier im Jetzt, absolut wach, machst von selber die Augen auf und bist voller frischer, neuer Energie und bereit für das, was der Tag noch so bringt. Stell dir einfach vor, dass es genauso sein wird, wie ich es gesagt habe. Und dann starte jetzt deinen Weg zurück an die Oberfläche. 1, immer weiter auf mich zu. 2, 3, 4, 5, immer weiter meiner Stimme folgen. Du kannst auch schon mal anfangen, die Füße und die Hände zu bewegen und wieder ein bisschen Körpergefühl herzustellen. 6, Körperempfindungen werden immer größer. 7, Puls und Blutdruck steigen auf völlig normale Werte. 8, reck und streck dich einfach schon mal, mach dich bereit, gleich wieder an der Oberfläche zu sein. 9, noch einmal tief Luft holen, dann hast du es geschafft. 10 und Augen auf und dann bist du wieder voll im Hier und Jetzt. Und dann hätte ich gern mal von dir eine Rückmeldung, Jürgen, dass du auch wieder da bist.
Ich bin wieder da.
Sehr schön. Habe ich dich nicht verloren, du bist auch nicht stecken geblieben.
Ich bin ja froh, dass die Verbindung gehalten hat, nicht, dass du unterwegs einfach dann weg gewesen wärst. Was soll ich sagen? Funktioniert.
Und jetzt guck dir mal deinen Handrücken an. Siehst du die Kerbe von deinem Fingernagel?
Ja.
Ja, also war es auch richtig doll.
Also ich habe es auch gespürt. So, das war tatsächlich, wie du gesagt hast, ich habe es gespürt. Es tat weh, aber es war völlig nebensächlich.
Genau.
Wahnsinn. Also, was soll ich sagen? Das war ja jetzt nur so ein ganz leiser Vorgeschmack. Also ich wäre jetzt wirklich gespannt, wie es wäre, da weiterzumachen, ne? Und tiefer zu gehen und tiefer zu bohren.
Ja, das war jetzt ja wirklich nur so ein kleiner Teaser innerhalb von ein paar Minuten, aber du siehst, was allein das schon gebracht hat.
Ja, also ich würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Ich weiß, bei uns die Leute, die Podcasts hören, die melden immer nicht so gerne zurück oder nicht so oft, weil man oft ja unterwegs hört oder gar nicht in dem Modus ist, wo man gerade jetzt antworten kann. Aber es würde mich wirklich interessieren, wenn das jemand jetzt mitgemacht hat, wie er das empfunden hat. Ich meine, das war jetzt auf mich zugeschnitten. Ja, du hast doch mal meinen Namen gesagt, aber ich glaube, man kann dem auch gut folgen, wenn man das jetzt einfach so hört. Da wäre ich mal wirklich, wirklich auf Rückmeldungen gespannt.
Sicher, den Namen, den blendest du halt einfach aus und du benutzt das, was dir gerade am meisten nutzt.
Genau. Wenn ich jetzt sage, ey, das hat mir gut gefallen, ich kann mir vorstellen, mit dir weiterzuarbeiten, da ist irgendwie Sympathie, das ist irgendwie, ich glaube an diese Therapieform. Was würden wir jetzt, wie wird es jetzt weitergehen?
Also wichtig zu wissen ist erstmal, es hat nichts mit Glauben zu tun, weil es ist jetzt kein Erfolg, wenn man mehr dran glaubt, es funktioniert trotzdem. Weil wir ja hier nicht mit einer Überzeugung arbeiten, sondern mit psychologisch-neurologischen Phänomenen. Und die funktionieren immer. Also egal, ob ich daran glaube oder nicht. Und wenn du jetzt sagst, ja, das interessiert mich mehr, da würde ich mich gerne mal intensiver damit beschäftigen und mich auch mal persönlich beraten lassen. Wir haben uns jetzt ja im Vorfeld schon mal unterhalten und wissen, worum es geht. Wenn jetzt da jemand das erste Mal zu mir kommt, dann findet der Kontakt in der Regel über die Homepage statt. Das ist jetzt bei mir www.seibold-hypnose.de. Da sind dann ein paar Sachen drauf, die man sich schon mal in Ruhe anschauen und einen Eindruck gewinnen kann. Und dann wird erstmal ein Erstgespräch vereinbart. Das heißt, jetzt suchen sich die Klienten dann auch selber raus, wann es halt am besten passt, wo wir uns dann am Telefon mal kennenlernen und unverbindlich unterhalten, um was es denn geht. Und wenn wir uns beide dann einig sind, dass da eine Zusammenarbeit Sinn macht, dann legen wir einen Termin fest für die Erstsitzung. Und da kannst du dir aussuchen, ob du 1,5 oder 2,5 Stunden möchtest, je nachdem, was es für ein Thema ist, was du bearbeiten willst. Und dann geht deine Arbeit auch schon los. Du bekommst dann nämlich von mir einen Fragebogen, wo ich sehr viele Sachen von dir abfrage, die ich für meine Arbeit brauche. Und das ist natürlich Arbeit, die du nicht mitbekommst, was ich vorher und nachher auch schon alles für dich tue. Nämlich diese Fragebögen, die müssen natürlich auch bezogen auf dein Anliegen ausgearbeitet werden. Und das kann schon mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen, je nachdem, wie tiefschichtig oder tiefgründig dieses Problem ist, was du da bearbeiten willst. Und bei der Erstsitzung sprechen wir die Auswertung dann mal aus und legen das weitere Vorgehen fest. Und wenn wir uns da dann soweit einig sind und vielleicht auch noch ein, zwei Coaching-Elemente oder sowas gemacht haben, falls es notwendig ist, dann geht's an deine erste Hypnose. Und am Schluss dieser ersten Hypnose kriegst du von mir auch bereits die Möglichkeit, mit dich zukünftig selbst in Hypnose führen zu können, wenn du es willst. Und dann beobachte dich einfach mal im Lauf der Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, ja, super, ist gelöst, wunderbar, freue ich mich drüber. Du dich natürlich auch und wirst der ganzen Welt weiter erzählen, was für eine tolle Zusammenarbeit es mit mir war. Aber wenn du merkst, okay, es ist zwar schon besser, aber noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann kommst du einfach noch ein zweites Mal. Und das entscheidest du dann selber.
Hast du in Zeiten von Corona jetzt dein Geschäftsmodell auf digital umgestellt oder würdest du sagen, es ist schon sinnvoller, wirklich bei dir vorbeizukommen?
Es macht überhaupt keinen Unterschied, weil ich habe zum Beispiel Klienten aus dem Norden von Deutschland, aus dem Ruhrpott, aus der Schweiz und auch schon Anfragen aus den USA. Und es ist absolut unerheblich, weil es ist vom Vorgehen her nicht anders, ob du jetzt bei mir in der Praxis bist oder zu Hause auf dem Sofa. Im Gegenteil, wenn es jetzt wirklich um stark traumatische Angelegenheiten geht, habe ich ein ruhigeres Gewissen, wenn ich weiß, du bist bereits zu Hause und kannst die Zeit danach für deine Nachsorge perfekt nutzen und musst nicht erst noch 2,5 Stunden oder so durch die ganze Republik schippern.
Ja, und das legt ja die Hürde, auch da überhaupt hinzugehen, erstmal schon niedriger könnte es ja kaum sein.
Nee, also, wie soll ich es denn jetzt sagen? Weil wenn du jetzt dann hier gestresst ankommst, ne, einfach weil die Fahrt schon so beschissen war.
Kann ja durchaus mal passieren, ja. So
natürlich, das ist absolut logisch.
Um Nürnberg
rum. Bist du vielleicht schon im Stau gestanden, kommst verzögert an, findest du keinen Parkplatz und so weiter und so weiter. Und der wartet ja schon drauf, weil er einen Termin hat. Nee, von dem her spielt überhaupt keine Rolle.
Möchtest du an der Stelle über Kosten sprechen, die da auf jemanden zukommen? Oder würdest du das dann, weil es einfach von so vielen individuellen Ding abhängt, dann lieber quasi im 1:1 Gespräch klären?
Nee, also das kann ich auf jeden Fall sagen, weil es ist ja kein Geheimnis und ja, es ist meine Arbeit, für die ich auch bezahlt werde. Und so wie ich jetzt gesagt habe, eine 2,5-stündige Erstsitzung zur Hypnotherapie liegt bei 395 € und eine 1,5-stündige Erstsitzung bei 250. Und diese Erstsitzungen, die sind aus dem Grund von den Preisen her höher, einfach weil es mit mehr Aufwand verbunden ist. Eine Folgesitzung, die liegt zum Beispiel dann bei 145. Und das liegt ja immer am Messen jedes Einzelnen, sich seine Sitzungen immer nach Bedarf zu buchen. Deswegen sage ich auch zu keinem vorher, pass auf, wir müssen jetzt mindestens 5 Stunden ausmachen. Und dann siehst du bei dem ja schon so die Eurozeichen in den Augen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Nee, du kommst, wenn du mich brauchst. Fertig.
Genau, also ich meine, es ist vollkommen legitim, ne, dass du damit deinen Lebensunterhalt bestreitest, ne, und dass das Geld kostet. Und ich glaube, es ist jedem klar, dass da Arbeit drin steckt. Und ich finde es ja sogar sehr, sehr sympathisch und fair eigentlich, das so zu machen, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Also nicht zu sagen, also wir müssen jetzt mindestens mal 10 Sitzungen machen, sonst drunter haben wir quasi überhaupt nichts. Das habe ich auch schon so gehört. Aber finde das jetzt eigentlich viel nachvollziehbarer und viel, viel passender und viel fairer.
Ja, weil das kennt man natürlich auch so von anderen Therapiemethoden, jetzt beispielsweise auch aus der Psychotherapie, wenn es an die Gesprächstherapie geht, dass du dann über 2 Jahre mit einer Sitzung pro Woche und so weiter zu rechnen hast. Das nimmt natürlich schon mal sehr, sehr viel Kapazität in Anspruch, wo nicht jeder unbedingt jetzt auch Bock drauf hat, ehrlich gesagt, sich so lange zu verpflichten, weil ich habe mit meinem Leben auch noch was anderes vor. Ich will das Thema ja schließlich gelöst haben. Und jetzt, wo ich das auch schon mal angesprochen habe, es gibt sehr, sehr gute Therapiemethoden, aber nicht jede passt zum Anliegen und nicht jede Methode und nicht jeder Therapeut passt zu jedem Klienten.
Das ist
es auch. Gibt da meiner Meinung nach 3 Kriterien, auf die man achten sollte. Der richtige Therapeut mit der richtigen Methode zur richtigen Zeit.
Genau, das ist auch
das ganz wichtig. Das entscheidest du einfach nach eigenem Ermessen.
Okay, jetzt so Butter bei die Fische, nach allem, was du jetzt über mich erfahren hast und von mir vielleicht im Podcast auch schon gehört hast, wie würdest du die Chancen einer Therapie in meinem Fall einstufen?
Ja, das ist auch sehr vermessen, einerseits das jetzt schon zu behaupten, weil ich deinen Fragebogen noch nicht vor mir habe. Von der eigenen Erfahrung her kann ich sagen, dass ich mit körperlichen Symptomen in der Regel sehr, sehr gut arbeiten lässt, vor allem auch dauerhaft und nachhaltig. Es kommt aber wirklich auf den Einzelfall drauf an und auch wenn wir uns jetzt schon unterhalten haben, Jürgen, ich weiß immer noch zu wenig von dir, um da was dazu sagen zu können.
Okay, aber es würde auf jeden Fall lohnen, das mal weiter zu verfolgen.
Auf jeden Fall.
Ja, also kann ich für meinen Teil auch sagen, wir bleiben, glaube ich, einfach mal in Kontakt.
Sehr gerne, du weißt ja, wo du mich findest.
Genau, allen anderen kann ich nochmal deine Homepage ans Herz legen, cybold-hypnose.de war es, ne? Cybold genau. mit weichem D am Ende, nicht mit DT oder mit hartem T, weiches
und
D.
Und auch nur mit I, kein Y oder sonst irgendwas.
Oh, das gibt's auch noch, ja, genau. Also da mal vorbeischauen, schauen, ob irgendwie, ob einen das anspricht, ob die Sympathie passt und dann gerne mal bei dir melden.
Freue mich drauf.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Das war jetzt auch für mich was Neues, mal so live übers Telefon quasi hypnotisiert zu werden. Fand ich sehr angenehm. Kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, eine Therapie in genau so einer Form zu machen. Also wirklich zu Hause in meinen vier Wänden, vielleicht dann nicht an meinem Schreibtischstuhl, sondern vielleicht auf einer Couch oder einem bequemen Sessel. Aber
das suchst du dir selber raus, so wie du es dann halt eben maximal bequem hast.
Genau, das kommt mir und meinem auch, so wie ich sonst arbeite, sehr, sehr entgegen. Von daher, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann bleibt mir noch dir schmerzliche Grüße zu schicken, auch an Lisa, die jetzt heute nicht dabei war, die das sicherlich auch ganz spannend gefunden hätte. Bin ich auch mal gespannt, was sie dann in der nächsten Folge dazu an Feedback geben wird. Und ja, vielleicht machen wir das auch einfach nochmal irgendwann.
Von mir aus sehr gerne.
Also dann, bis in zwei Wochen. Ciao.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.